Das waren damals unter dem Eindruck der Oktoberrevolution Leute mit ungeheuren Idealen und Träumen und Wünschen, die wollten da wirklich etwas Neues beginnen.
Sie müssen bedenken zum Beispiel, dass eine Aufführung 1928, 29 folgende Dichter hatte. Zum Beispiel Bertolt Brecht oder Erich Weinert, mein Freund Becher, Schauspieler und Sänger wie Ernst Busch, Helene Weigel und Komponisten, gestatten Sie mir, wie ich, aber auch mein Freund und Schüler Ernst Hermann Mayer und andere junge Leute. Sie sehen also, dass Leute, die heute im nationalen Kunstleben eine bedeutende Rolle spielen, damals auf das Engste mit der Arbeiterbewegung verbunden waren. Diese Veranstaltungen waren auch bereits von größter künstlerischer Höhe. Sie waren auch im guten Sinne modern, auch künstlerisch modern. Und, zum Beispiel mein Freund Ernst Busch, faszinierte das Arbeiterpublikum, übrigens auch das Bürgerliche.
Wir sind die Krüppelgarde, das stärkste Bataillon. Die stärkste erste Reihe in der Front der Revolution.
Und daher war der Eisler ein glühender Sympathisant der Kommunisten. Er hat sich immer als Marxist bezeichnet, war nie Parteimitglied übrigens.
Als mir der Magen knurrte, schlief ich vor Hunger ein. Da hört ich sie ins Ohr mir Deutschland erwache schreien.
Wir haben in den politischen Tageskampf eingegriffen, wir haben uns mit neuen Liedern beteiligt. Wenn ein neues Ereignis war, war der erste Mann, der mich anrief, Brecht, da müsste man doch irgendetwas ganz rasch machen. Es gab keine Kneipe zu klein, wo Ernst Busch, Helene Weigel, Brecht und ich nicht auftraten. Und es gab keinen Saal zu groß und kein Theater zu vornehm, wo wir nicht ebenfalls auftraten.
War mir gleich, als ich marschierte neben mir ein Dick. Kerbauch.
Es gab auch sehr früh schon Arbeiterorchester, die also je nach der Landschaft dem Zustand eines guten Amateur- oder schlechteren Amateurorchesters entsprechen. Die spezialisierten sich selbstverständlich auf die berühmten Arbeiterlieder. Es war die Internationale, es war die Marseillaise. Es gab schon in der Weimarer Republik berühmte russische revolutionäre Märsche und Melodien, die von den Arbeitern ganz tüchtig gespielt worden sind und die ihm einen ungeheuren Eindruck auf unsere Zuhörer machten.
Eisler hat sie geschuhregelt, die Arbeitergruppen. Also Eisler war ja so, schrie und tobte und schlug mit den Fäusten aufs Klavier und verlangte, dass es gemacht wird. Das waren die glücklichsten Jahre, wo er gebraucht wurde.
Entrollt euren Marsch, Burschen von Bord, Schluss mit dem Zank und Gezauder. Still da, ihr Redner, du hast das Wort, rede, Genosse Mauser. Brecht das Gesetz aus Adams Zeiten, Gaulgeschichte, du hinkst. Wollen den Schinder zu Schanden reiten, links, links, links.
Wollen den Schinder zu Schanden reiten, links, links.
Ja, war schon als 17-Jähriger voll abgefahren auf die Musik.
Der Eisler war insofern ein typischer Wiener, als er ein Intellektueller war, jüdisch, politisch wach.
Neue Inhalte verlangen neue Ausdrucksmittel und mit den damaligen Ausdrucksmitteln, die gewissermaßen auf der Straße herumlagen, konnte ich nichts anfangen.
Und dann hat er natürlich auch einen unglaublichen Witz gehabt, also an jüdisch-wienerischen Witz. Und das zeigt sich auch in seiner Musik. Roter Wedding, roter Wedding. Und zwei Tage später haben die Nazis draus gemacht, brauner Wedding, brauner Wedding. Und aus der Erfahrung heraus hat der Eisler gesagt, ach, da habe ich einen Fehler gemacht. Wir müssen auch von der Gestik her darauf schauen, dass unsere Märsche leichtfüßig sind und so funktionieren wie kleine Nager, die an den Stuhlbeinen sägen, damit die Stühle eines Tages umfallen. Und wenn wir uns zum Beispiel das Solidaritätslied vor Ohren führen, da gibt es einen Taktwechsel. Das heißt, wenn man dazu marschiert, merkt man plötzlich, dass man am schweren Taktteil plötzlich mit dem anderen Fuß ist. Ja?
Die Solidarität.
ihr Völker dieser Erde, einigt euch in diesem Sinn, dass sie jetzt die eure werde und die große Näherin.
Und dann kommen die ungeheuren Refrains, die sofort im Ohr haften bleiben. Dieser federnde Marschrhythmus, da muss man es gut spielen, damit er federnd ist und eben nicht ein Militärmarschrhythmus.
28, 29, 30, 31 bin ich auf diese Elemente des Jazz zurückgegangen. Die werden als Jazz gar nicht mehr empfunden werden. Nur eine gewisse Motorik, eine gewisse Agilität und eine gewisse Aggressivität ist plötzlich in den Jazz hereingekommen und wurde von mir umgeformt. Diese Motorik, die Sie in den Baumelfliegern bemerkt haben, findet sich in vielen politischen Massenliedern, Kampfliedern, auch Chansons der damaligen Zeit, die notwendig waren, die geschrieben werden mussten, um der Arbeiterbewegung auch musikalisch eine gewisse Form und eine gewisse Kraft zu geben. Der Begriff der Dummheit der Musik ist von der allgemeinen sozialen Dummheit abgezogen. Wir finden in der Dummheit der Musik nicht eine spezifisch musikalische Dummheit, sondern die allgemeine menschliche Dummheit, wenn das menschliche Denken hinter seiner Zeit, hinter seiner gesellschaftlichen Entwicklung zurückgeblieben ist. Zum Beispiel heben sich eben in der Musik noch Dummheiten auf, und das ist das Erstaunliche, die die menschliche Gesellschaft in verschiedenen ihrer Klassen bereits liquidiert hat. In der Musik existieren sie noch. Die Musik ist am weitesten entfernt von der Welt der praktischen Dinge. Das heißt, sie ist zurückgeblieben. Wenn wir von einem gesellschaftlichen Verhalten sprechen, so ist in der Musik, auch bei den großen Meistern, oft das gesellschaftliche Verhalten ein zurückgebliebenes. Das klingt sehr merkwürdig. Aber es ist zu sagen, dass selbst bei den größten Musikern der Menschheitsgeschichte, bei Mozart, noch das Klirren der Teetassen und Teller beim Menü der Adeligen mitkomponiert war. Von Haydn gar nicht zu reden. Das sind natürlich naivere Verhältnisse, aber heute wären Haltungen aus früherer Zeit von den Komponisten, von den Kapellmeistern, von den Musikern kritiklos übernommen und erzeugen eine ganz merkwürdige Art von Idiotie und Dummheit in der Musik.
Und dann gibt's erste Besprechungen mit der DEFA und erste Besprechungen mit dem Rundfunk.
Lieber Hans Eisler, wollen Sie jetzt länger bei uns bleiben oder sind Sie nur für kurz gekommen?
Ich bin jetzt nur für kurz gekommen. Ich werde in ein paar Tagen nach Prag zurückfahren, komme aber bestimmt im Dezember, um hier zu arbeiten, zu konzertieren, meine neue Musik zu zeigen.
Also kam er in die DDR, er wollte für die DDR aber nicht in ihr wirken.
Der wäre in Wien geblieben, wenn er eine Professur bekommen hätte. Und so ist es der Entschluss, ich muss ja irgendwo von leben, der letztlich dazu führt, dass der Eisler mit der Lou schweren Herzens hier nach Ost-Berlin kam.
Wenn unsere Sender gezwungen sind, quasi 12 Stunden Musik zu machen, eine Unmenge von Schmutzmusik täglich produzieren und eine Menge von Platter, Musik, die sich bemüht, die Gedanken und Ideen der A-Bewegung auszudrücken, nicht? Meistens mit militärsignalähnlichen Motiven etc. arbeitet, so bekommt ich langsam wirklich eine solche Abneigung gegen den ganzen Apparat, damit das alles dazu klingt, dass zum Beispiel, wenn ich durch Zufall höre, 3 Takte von Schönberg, die mir plötzlich als ein großes humanistisches Dokument erscheinen. Warum? Weil zum Beispiel bei Schönberg zumindest der Ausdruck der Trauer oder der Klage da sein wird. Während die Spritzigkeit dieser verfälschten Lebensfreude der Walzer, der schäbig gewordenen Lebensfreude der Walzer, die Feschheit der Polkas und auch die Töpplerflichkeit einer jungen Kollegen, die aus gutem Herzen versuchen, etwas für die A-Bewegung zu schreiben, wirklich unerträglich ist. Ja.
Haben Hans Eisler hat unter allen seinen musikalischen Möglichkeiten komponiert. Er hat sich an seinen eigenen Hervorbringungen langweilen müssen, so viel besser war. Schönberg ergriff das Proletariat nicht. Hans Eisler kam zu der Auffassung, dass dieses an der Seite des Proletariats sein, auch an der Seite der Kommunistischen Partei in seiner Zeit sein, ihm wichtiger sei als die Verwirklichung allerhöchster ästhetischer Ansprüche, zu denen er fähig war.
In einem Wort, auch das muss der Komponist mit einplanen. Nicht?
Und das ist ja in Ordnung.
Es gibt keine Zukunft ohne Vergangenheit, um es präzise zu sagen.
Kurz und gut,
das muss ich mir jeden Tag 5-mal sagen. Das Zurückschauen und das Vorschauen. Und
wissen Sie, was ein Mensch tut?
Recht und schlecht.
Ein Mensch denkt, das zeigt ja auch, was er dem tun. Ich kann ja nicht aus meiner Haut heraus.
Ja, das ist ganz einfach. Das ist... Naja, das muss halt so gemacht werden, sonst ist es nicht gut. Man kann nicht immer optimistische Lieder schreiben. Das wäre erstens furchtbar langweilig und zweitens stimmt es auch nicht.